Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Es ist Montagabend, hier ist Anpfiff 15:30. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe mal, die meisten von euch hatten einen ähnlich guten Wochenstart wie Fabi und Sören, die wir jetzt eigentlich aufgrund der Ergebnisse vom Wochenende gut gelaunt begrüßen dürften. Ist das der Fall? Namen Sören, Namen Fabi.
Ja, Namen zusammen.
Ja, guten Abend. Natürlich, aufgrund der getippten Ergebnisse, muss man sagen, war man nicht so schlecht letzte Woche.
Das stimmt wohl. Wer da einen Tipico-Schein fertig gemacht hätte, der, was hatten wir jetzt, 7 von 9, glaube ich, oder 6 von 9, ne?
Ich glaube 6 von 9, weil Sören 3-mal daneben war, auf jeden Fall.
Ja, und eure beiden Vereine haben ja auch zurückgefunden in die Erfolgsspur, von daher.
Was heißt unsere beiden Vereine? Sören hat doch jetzt mittlerweile 2 Vereine mindestens.
Ja, lieber nur 2 als Fan der ganzen Bundesliga zu sein, ne?
Ah, okay, da kommt schon die erste Stichelei.
Nein, mein Opa hat mir früher schon immer gesagt, weil mir hat man ja als, ja, eigentlich als kleines Kind keine Wahl gelassen. Und er sagte damals, Frauen kommen viele, bis die richtige gefunden hast. Bei einem Fußballverein darf man sich allerdings nur einmal festlegen. Und es ist in deinem Leben auch nur Platz für einen Verein. Und dem Motto folge ich noch heute. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile in der modernen Zeit die sogenannte Polyamorie, was Sören betreibt, der ja seine Liebe auf, wie viele Vereine sind Sören? Hansa, Chelsea, Hertha,
Bochum. Alles, was blau-weiß ist.
Ich wollte gerade sagen, alles, die Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall verblüffend. Ne? Aber ist ja schön, Fabi, dass du uns hier auch noch mit Fremdwörtern schon direkt am Start der Folge uns um die Ohren haust. Aber der Spruch von deinem Opa, da ist auf jeden Fall was dran, den kann ich auch so wiedergeben. Also ich kenne es auch nicht anders.
Da siehst du.
Ja, sind wir uns schon einig. Ja, dann lasst uns mal den 19. Spieltag beginnen. Ja, war ja wieder ein Spieltag, wo ja einige Ergebnisse bei waren, wo man nur mit dem Kopf schütteln konnte. Die eine oder andere Überraschung war auch wieder mit dabei. Ja, und eine Überraschung, ja, ob es eine wirkliche Überraschung war für die Fans von Bayer Leverkusen, sei mal dahingestellt. Das Freitagabendspiel, der FC Augsburg gewinnt sein Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Mal wieder ein erschreckend schwacher Auftritt der Werkself und ein wirklich guter Auftritt des FCA am Freitagabend, Fabi.
Ja, ohne Verlängerung. den Sieg über die Runden gebracht. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, auf der anderen Seite war es wirklich überraschend, dass die Augsburger im Zweifel so ein Spiel hinlegen können. Ich glaube, das hat sich die letzten Wochen auch ein bisschen angedeutet, dass man durchaus sozusagen ein bisschen den Trend gesetzt hat. Es ging ja los mit dem Rückrunden oder wie sagt man, nach den Halbjahr, zweites Halbjahr des Auftakt sozusagen gegen die Dortmunder, wo man wirklich auch schon in Ansätzen gesehen hat, was in der Mannschaft steckt. Und jetzt eben dann so ein Spiel hinzulegen gegen die Leverkusener. Ja, wirklich überraschend kommt es nicht, oder?
Nee, ich denke nicht. Jetzt zweiter Heimsieg in Folge mit 1-0. Wir erinnern uns an das Spiel gegen die Gladbacher. Serie hält auch weiterhin. 5. Freitagsspiel der Augsburger auch gewonnen. Ja, und die Leverkusener 4. Freitagsspiel in Serie verloren. Also hätte man da vorab schon eigentlich sich die Reise nach Augsburg sparen können. Nein, aber alles in allem war das, glaube ich, ein Auftritt vom FC Augsburg. Frühes Pressing, sehr präsent in den Zweikämpfen, Leverkusen früh angelaufen. Ja, und da haben die Leverkusener schon ziemlich viele Probleme mit gehabt, die ja eigentlich, Sören, glaube ich, bis jetzt unter Xavi Alonso defensiv eigentlich soweit wieder ganz gut Stabilität gefunden haben. Allerdings außer das Mittelkonter offensiv nicht wirklich was auf die Beine gestellt kriegen.
Ja, das stimmt. Es war auch ein bisschen verwunderlich, eben aufgrund der guten Auftritte der letzten Wochen. Wobei ich aber auch sagen muss, ihr habt Augsburg jetzt gelobt. Natürlich, die haben gewonnen, aber ich glaube grundsätzlich muss man sagen, dass das ein Spiel war, wo sich das Saisonabo überhaupt nicht gelohnt hat, weil ich glaube beide Mannschaften, das war kein gutes Fußballspiel und Augsburg hatte halt dann wirklich aus den wenigen Chancen, den sie hatten, ein Tor gemacht. Und das dann aber dann eben auch dementsprechend gut verteidigt. Und was man festhalten muss, gerade im Vergleich dann eben auch zu den anderen Teams, die unten drin stehen, präsentiert sich Augsburg in einer wesentlich besseren Verfassung. Trotz ja auch einiger Neuzugänge, die scheinen sehr gut integriert worden zu sein. Also von daher, klar, ist das schon sehr, sehr gut, was Augsburg im Moment macht.
Und ich hebe jetzt auch noch einmal kurz den Finger, weil ich glaube, im Grunde genommen wollte es jetzt eigentlich das sagen, was ich jetzt sagen werde. Für die Augsburger geht es im Moment nicht um schön Fußball spielen, sondern für die Augsburger geht es darum, auch ja, Punkte zu sammeln. Und am Ende des Tages kannst du es drehen und wenden, wie du willst, aber eine ja eigentliche Spitzenmannschaft so im Zaun zu halten, durch deine vielleicht eigentliche, teilweise destruktive Spielweise, ja, zeugt auch ein Stück weit von Klasse. Und wie gesagt, und die Augsburger machen einen richtig guten Eindruck im Moment. Und wir haben es ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch schon mal gesagt, vom Eindruck her machen die Augsburger im Moment eigentlich ja zumindest den konstantesten Eindruck und bereiten mir am wenigsten Sorgen von den potenziellen Abstiegskandidaten.
Ja, denke ich, sind wir bei dem Spiel auch wieder bestätigt worden, gehe ich voll mit, Fabi. Also gerade hier so ein Berisha, ja auch schon seit Wochen in Topform, und jetzt hat der FCA da in Belgien Engels im defensiven Mittelfeld, wurde ja vor 2 Wochen reingeworfen, 19-Jähriger, der macht da auch super Partie jetzt wieder gegen Leverkusen, so ein Glücksgriff gewesen. Dann haben sie jetzt kurz vor Transferende noch einen, glaube ich, Portugiesen geholt, U19-Nationalspieler fürs defensive Mittelfeld. Also der FCA verfolgt da, glaube ich, einen ziemlich klaren Plan. Viele junge Spieler geholt mit ordentlich Potenzial. Und du hast es gerade gesagt, am Ende zählen die Punkte. Und ja, wenn der FCA auch weiter seine Heimspiele gewinnt, braucht man uns, glaube ich, da oder der FCA sich an sich, glaube ich, wenig Sorgen machen um den Abstiegskampf. Eher Sorgen müssen wir uns da, glaube ich, um Bayer Leverkusen machen, die, ja, also ich würde mich jetzt für meinen Teil festlegen, glaube ich, dieses Jahr das Thema Europa ad acta legen können und ja, mehr oder weniger wie eine andere Mannschaft auch aus dem Westen im Niemandsland der Tabelle sich wahrscheinlich am Ende der Saison einlaufen wird.
Ja, bin ich beim ersten Blick auf die Tabelle bei dir. Beim zweiten Blick, es sind ja nach wie vor noch 15 Spieltage und in Anführungszeichen 10 Punkte Rückstand. Du hast im Moment, glaube ich, auch, also so geht es mir zumindest, wenn ich auf die Tabelle sehe, Hammer, welche Konstanz Platz 1 bis 5 im Moment zumindest ja da bietet oder da liegt. Die Freiburger machen wir gerade im Moment ein bisschen Sorgen und deswegen, ja, Platz 7, 29 Punkte, Wolfsburg, ja, sind 5 Punkte. Also abschreiben, den Europacup komplett abschreiben. Lass mal lieber nochmal 4, 5, 6 Spieltage vergehen und dann, glaube ich, wird es ja ein bisschen klarer werden auch.
Okay. Ich bin der Meinung, also solange nicht vorne gerade im Zentrum Patrick Schick zurückkommt, Leverkusen haben einfach keine anderen Mittel, außer dieses schnelle Umschaltspiel über die Außen. So Spiele wie gegen Augsburg, wo du am 1-0 hinterherläufst, hast du ja gerade nach dem Rückstand gesehen, relativ ja, ideenlos eigentlich, ne? Flanken bringen nichts, du hast vorne keine Spieler, die großartig ja, die Kopfballduelle gewinnen können oder mal einen Ball festmachen können. Ja, und am Ende musste der FCA da auch nicht mehr so wirklich viel zittern bei dem Spiel, ne?
Ja, ich glaube, dass das System von Xabi Alonso natürlich dann aufgeht, wenn du früh 1-0 irgendwie in Führung gehst und dann aus der Defensive wirklich kontern kannst. Und das hat es ja auch schon die Hinrunde so ein bisschen gezeigt, sobald Leverkusen das Spiel machen muss, wird schwierig. Klar, gegen Augsburg hat Flo Wirtz, ist ja auch relativ spät erst reingekommen. Aber dann ist es natürlich mit Andrich und Palacios, da sind vielleicht dann in der Zentrale nicht die Spieler, die den tödlichen Pass spielen. Und da hat man schon gesehen, welche Schwächen die Mannschaft dann auch noch hat. Was aber auch verwunderlich ist, denn natürlich von der Qualität her ist es viel, viel zu wenig.
Und Lukas Radetzky, Fabi, hat es ja am Ende des Spiels und im Interview hinterher auch gesagt, man darf den Blick nach hinten auch nicht vergessen, ne? Also ich glaube 10 Punkte.
Ja, eins, ja, ne? Ja.
Da also siehst du aber in etwa, ja, damit wird sich auch beschäftigt, ne?
Ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Also wir nehmen die Leverkusen jetzt nicht Platz 16, 17 ins Blickfeld. Also da bin ich komplett dagegen. Da muss ich wirklich sagen, widerspreche ich vollkommen. Also den Blick nach hinten zu den Abstiegsrängen, nee. Also das geht mir dann deutlich zu weit, muss ich ehrlich sagen.
Ja, okay, gut, dann lassen wir uns mal überraschen, sprechen wir dann nächste Woche dann, denn um den Übergang direkt zu schlagen, ja, muss dann die Werkself aus Leverkusen beim nächsten Spiel bei der TSG Hoffenheim antreten Und da ist ja auch einiges passiert. Vorab das Spiel in Bochum, Sören, was am Wochenende 5:2 verloren ging.
Und dann wurde noch auf der Trainerposition etwas geändert. Ja, ich glaube, zum Spiel, auch wenn das Ergebnis deutlich ist, kann man sicherlich sagen, dass es von Beginn an, hat man der Mannschaft aus Hoffenheim schon angemerkt, dass sie überhaupt nicht im Spiel waren, haben sich nicht an diesen, ja, auf die Wucht von der Kastropper Straße einstellen können. VfL war von Beginn an, glaube ich, auch die bessere Mannschaft. Im Prinzip die ersten beiden, ja, schon die ersten beiden Tore waren ja quasi ein Beispiel dafür, wo die Schwächen sind im Moment bei Hoffenheim. Es ging immer über die Außen. Da hat man sich die Tore gefangen. Und dann, was auch erschreckend ist, dann kam kein Aufbäumen mehr. Also du hast ja dann 3-0 zurückgelegen zur Halbzeit. Und André Breitenreiter hat ja dann auch gesagt, sind nicht wie Männer aufgetreten. Das muss man unterstreichen. Zweite Halbzeit war dann natürlich ein bisschen besser, wobei der VfL da auch ein bisschen zurückgeschaltet hat. Aber über die gesamten 90 Minuten muss man wirklich sagen, das ist ein erschreckender Auftritt und das macht auch wirklich Sorge, dass die TSG da unten jetzt auch tiefer mit reinrutscht und ja, wahrscheinlich dementsprechend musste dann auch irgendwas geändert werden und im Zweifel ist es dann der Trainer und dementsprechend hat man auch André Breitenreiter dann am Montag, also heute Abend, heute Vormittag entlassen.
Fabi, wir hatten es ja letztes Jahr auch schon, da war es, glaube ich, die TSG, die auch lange Zeit um Platz 4 mitspielt in der Rückrunde und auf einmal dann auch in so eine Abwärtsspirale geraten ist, waren da damals, glaube ich, auch 9 Spiele am Stück sieglos. Da wurde dann ja auch später Sebastian Hoeneß entlassen. Ja, unkonstant die TSG. Oder woran machen wir das fest? Ich meine, die ersten 9 Spieltage oder 10 Spieltage sah ja wirklich gut aus, ne?
Also 10 Spieltage waren es, glaube ich, nicht. Ich glaube, bis zum 6. Spieltag war die TSG, glaube ich, richtig gut dabei in der Tabelle. Ja, woran machen wir es fest? Ja, um den Bogen jetzt aufzuspannen, später bis zu meinem Lieblingsthema. Es gab keinen Trainer mehr seit Julian Nagelsmann, der die Mannschaft so erfolgreich führen konnte. Sören, Augenzwinkern, auch wenn du mich nicht sehen kannst.
Super Trainer.
Nein, ich glaube einfach nach wie vor, dass es im Sommer die falsche Entscheidung war, mit André Breitenreiter in die Saison zu gehen. Ja, im Moment kommt natürlich vieles zusammen, aber die Lösung des Problems habe ich jetzt auch nicht. Normalerweise von der Qualität, die in der Mannschaft steckt, viel zu wenig für die Ansprüche, die Hoffenheimer auch mitbringen. Ja, viel interessanter wird sein, wen sie jetzt als Lösung präsentieren werden. Im Moment sehe ich auf dem Markt eigentlich auch keinen wirklich potenziell guten Kandidaten, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Also ich glaube, die ersten Namen, die kursierten mit Domenico Tedesco und Pietrino Materazzo, hörten sich jetzt, glaube ich, nicht so schlecht an.
Und dann aber dann sind wir wieder bei dem Thema, du bist auch Bruno Labbadia-Fan.
Moment, pass auf, Moment, kommt da jetzt noch Trainer Nummer 3, der momentan wohl in der Pole-Position ist, Ralf Hasenhüttl, der wohl für ziemlich attraktiven Offensivfußball steht, für Spektakel, wie sie es so schön genannt hatten, der ist ja im November entlassen worden in England. Ja.
Das wäre die Königslösung. Also den halte ich wirklich tatsächlich für einen guten Trainer. Domenico Tedesco ist auch einer dieser Trainer, der meines Erachtens den Beweis noch schuldig ist, in der Bundesliga langfristig oder mittellangfristig die Mannschaft erfolgreich zu coachen. Und Materazzo, ja, ich glaube, da muss Sören eher in die Bresche springen, um ihn zu beurteilen. Aber ich glaube, vielleicht wäre ein Trainer wirklich mit Erfahrung wie Hasenhüttl eigentlich jetzt definitiv die bessere Wahl. Also Materazzo hat ja tatsächlich bisher nur den VfB coachen dürfen auf diesem Niveau. Und ich glaube, das ist nicht das, was die Hoffenheimer jetzt brauchen. Jetzt brauchst du Erfahrung, jetzt brauchst du jemanden, der ein System mitbringen kann, der sich einstellen kann auf die Mannschaft, der letztendlich auch die Beste oder das Beste aus der Mannschaft auch rausholt. Und da ist so viel Qualität in diesem Kader. Und ich glaube, ja, Hasenhüttl in dem Sinne, wenn das wirklich stimmt, wäre ja eine super Wahl.
Ja, und zu Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, als du bist ja unser Hoffenheim-Experte, da kannst du sicherlich auch ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich glaube schon, dass das Problem vielleicht auch im Hintergrund ist mit Alex Rosen, der im Prinzip da freischalten und walten kann als Sportdirektor und das ist dann eben der Vorteil, wenn du ja so ein Kommerzverein böse ausgedruckt bist, du kannst halt Spieler verpflichten ohne Ende und im Zweifel ist es nicht der Sportdirektor, der gehen muss, sondern der Trainer. Und das Problem, was ich bei Hoffenheim jetzt schon die letzten Jahre sehe, ist eigentlich die Defensive. Und das haben sie in diesem Sommer auch nicht gut lösen können. Jetzt im Winter Notkauf mit Brooks, aber der ist jetzt die letzten Spiele auch nicht so wirklich überzeugen konnte. Also da sehe ich schon die Schwächen. Und klar, André Breitenreiter hatte diesen Kader, der natürlich gute Qualität hat, aber er hat natürlich auch junge Spieler die Chance gegeben mit Bischoff oder auch Tomunchu. Das spricht ja schon dafür, wenn ein Spieler aus den eigenen Reihen den Vorzug erhalten gegenüber den Etablierten, dass da von der Kaderplanung vielleicht auch nicht alles richtig gemacht wurde.
Ja gut, aber du kannst ja auch damit komplett daneben liegen. Vielleicht wäre es ja eben auch genau das gewesen, auf Erfahrung zu bauen, vor allem in jetzt so einer Abwehrspirale, die Hoffenheimer hingelegt haben seit 10 Spielen. Ja, dass du da vielleicht den Bock nicht gerade mit lauter Jugendspielern umstößt, kann man ihm ja auch ankreiden.
Also in die Richtung ja. Hätte ich jetzt, glaube ich, auch eher gezielt, weil wenn man mal darauf achtet, die Aufstellung die letzten Wochen, so Spieler wie ein Kramaric, ein Monastabur, die sind alle relativ selten zum Zuge gekommen, oft nur eingewechselt worden. Und du hast gerade gesagt, dann hat André Breitenreiter vielleicht gesagt, mit den gestandenen Profis läuft es momentan nicht. Ich versuch's mal mit den Jungen. Aber vielleicht ist da im Hintergrund auch wirklich noch einiges mehr im Argen. Vielleicht hat er sich da mit dem einen oder anderen überworfen, weil du hast die Defensive gerade angesprochen, Sören. Ersten 10 Spieltage waren es nur 10 Gegentore und jetzt hatten sie in den letzten 9 Spielen hatten sie 26 Gegentore kassiert. Ne? Also das fängt, glaube ich, vorne an und zieht sich dann bis hinten hindurch. Ne?
Ja, gut, wenn du die drittschlechteste Abwehr hast, dann ist klar, wo die Probleme liegen. Und wenn das der Trainer natürlich dann auch in der Zeit nicht in den Griff kriegt, ja, dann macht man sich natürlich angreifbar.
Mhm. Ja, und Fabi, ich meine, Burgs war ja, glaube ich, vor 2 Jahren war mit Lacroix zusammen mit als bestes Innenverteidiger-Duo noch hoch angepriesen gehabt. Ne?
Ja, also ich bin ja auch der Letzte, der Brooks jetzt beispielsweise in Schutz nehmen will, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube natürlich, wenn du zu so einem Moment, zu so einer verunsicherten Mannschaft dazustößt, dann automatisch direkt nach deiner Verpflichtung auch in der ersten Elf stehst, ja, das ist auch nicht einfach. Ich glaube, an ihm das jetzt festzumachen, wäre, glaube ich, auch ein großer Fehler. Und ja, vielleicht ist der ganze Transfer halt einfach nicht richtig aus Hoffenheimer Sicht, definitiv. Das Einzige, was ich im Sören noch ein bisschen widersprechen würde, wäre, du hast es ja, oder die Hoffenheimer als Kommerzverein betitelt, ja, da gehe ich mit. Allerdings, die Mittel sind nicht, wie hast du es genannt?
Grenzenlos.
Grenzenlos, ja. Ich glaube, dafür stehen die Hoffenheimer nicht, also auch die ganzen letzten Jahre. Ich glaube, dass es da schon auch Grenzen gibt und man darf die Hoffenheimer nicht immer schlechter machen, als sie eigentlich sind, weil im Grunde genommen über die viele, viele Jahre oder die letzten Jahre immer mal wieder auch hervorragendes Scouting und den ein oder anderen Erfolg auch eingestreicht. Aber dass es jetzt der klassische Kommerzverein ist, der sich alles zusammenkaufen kann,
ja gut, ich glaube, jetzt im Winter überspitzt. Ja, das schon, aber im Winter kann sich Schalke oder Berlin zum Beispiel nicht jetzt unbedingt Spieler wie Delaney oder Brooks leisten. Also ich glaube schon, dass du da auch einen gewissen Vorteil hast. Klar hast du Rutter verkauft, aber ich glaube, wenn Dietmar Hopp gebeten wird, nochmal einen Groschen locker zu machen, dann ist das definitiv möglich.
Ja, lassen wir uns mal überraschen. Das wäre natürlich typisch nach so einem Trainerwechsel, wenn da ausgerechnet dann am kommenden Samstag dann plötzlich wieder sich die Mannschaft komplett anders präsentiert. Ne? Gerade im Zweikampfverhalten und André Breiten sagt ja 11 Totalausfälle in Bochum. Ja, für den VfL Sören, 5. Heimsieg in Folge.
Ja.
15 Punkte.
Ja, und jetzt muss der 6. kommen oder in deiner Woche, oder? Oder?
Ja, also Dortmund und Pokal, also das wäre natürlich richtig gut, aber Fokus nach wie vor Bundesliga. Ich glaube, der Sieg war gar nicht so unwichtig. Platz 15, 3 Punkte Vorsprung jetzt. Aber ja, das ist immer gut, wenn du zu Hause gewinnst und die Auftritte sind ja auch richtig stark. Aber ja, auswärts müsste auch der ein oder andere Punkt dazukommen und das wird in der nächste Woche dann auch nicht unbedingt einfacher, wenn es gegen Bayern geht. Aber nur mit Heimsiegen weiß ich nicht, ob das gut geht. Auch auswärts muss dann die entsprechende Leistung natürlich auch folgen.
Mhm. Wäre es dir denn lieber gewesen, wenn die Bochumer verloren hätten, dass die Hertha?
Nein.
näher dran.
Nein, das nicht, aber ich glaube schon, dass du dich eben nicht nur auf deine Heimspiele konzentrieren darfst und so Auftritte wie gegen Mainz auswärts, das darf dir dann auch nicht mehr passieren.
Ah, Sören, also ich glaube, du unterschätzt es. Also ja, klar, die dürfen nicht passieren, aber solange du eine Mannschaft bist, die zu Hause die Punkte holt und jetzt 5-mal in Folge, besser kannst du als VfL Bochum, glaube ich, im Moment gar nicht dastehen, weil ich glaube, darum geht es letztendlich, zu Hause deine Punkte zu sammeln und alles, was du auswärts holst, ist Bonus. Ein Zusatz, ist ein Bonus. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht, du darfst dich nicht mit 4, 5, 6, 1, 2 abschießen lassen, definitiv. Aber das, was die Bochumer im Moment zu Hause abliefern, auch wenn die Hoffenheimer vielleicht jetzt am Samstag nicht ihren besten Tag hatten, aber ich kann mich da an ganz andere Phasen in dieser Saison erinnern oder auch in der letzten Saison, wo wir da saßen und haben uns wirklich eher Sorgen gemacht. Und jetzt hast du das Gefühl, hey, die spielen zu Hause, egal wer da kommt, selbst wenn es vielleicht mal phasenweise im Spiel nicht so gut läuft. Und dann auch mal so ein Spiel zu sehen, wo sie wirklich auch dominant über 90 Minuten auftreten, als Mannschaft, die eher im letzten Teil der Tabelle steht, das macht mir wirklich Mut. Und das finde ich auch richtig gut anzuschauen.
Ja, und was man, glaube ich, bei den Sachen dann halt auch nicht vergessen darf, ist einfach diese Atmosphäre, diese Stimmung im Stadion. Das trägt dann die Mannschaft natürlich auch noch, die holt dann auch noch mal ein paar Prozent, gibt dann noch mal Zuschuss mit dabei. Ne? Also, ja. Also,
ja, und ich sag's auch immer wieder, bei dem 5-2 muss keiner einen Bierbecher schmeißen.
Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Der hätte dann eher aus dem Gästeblock fliegen müssen. Ne? Ja, so, und dann kommen wir von der einen Lieblingsmannschaft zur anderen Lieblingsmannschaft von dir, die am Wochenende ja bei der Frankfurter Eintracht mit 3-0 baden ging. Spiel war eigentlich schon nach einer guten halben Stunde entschieden, wo die Frankfurter ziemlich effektiv aufgetreten sind. Die Frankfurter bis jetzt in ihren 4 Spielen 8 Tore aus 14 Versuchen gemacht. Starke 57% Chancenverwertung. Kann man sich mit Sicherheit nicht bei jedem Spiel drauf verlassen. Aber die Frankfurter jetzt 6 Heimsiege in Folge, die letzten 7 Spiele ungeschlagen. Es läuft bei der Eintracht. Wir haben es vor ein paar Wochen gesagt, es darf kein Einbruch passieren wie noch in der letzten Saison. Und das bestätigen sie momentan. Mal schauen, wie es dann wird, Fabi, wenn dann die englischen Wochen mit hinzukommen. Aber jetzt am Wochenende, gerade in der ersten Halbzeit, war das wieder ein ziemlich abgeklärter und vor allem effektiver Auftritt der Frankfurter.
Ja, ich glaube, ich möchte dem Sören nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, das war ein Spiel, die Frankfurter natürlich brutal effizient, allerdings auch nur das getan, was sie an dem Samstag Nachmittag tun mussten, um die 3 Punkte einzuholen. Ich finde sowas super, wenn sich die Mannschaft dann auch ja noch mal ein paar Kräfte sparen kann. Und das hat man dann deutlich gemerkt. Trotzdem immer mal wieder ja Spitzen gesetzt, war durchaus definitiv vielleicht noch das eine Tor vielleicht mehr drin, um es dann noch mal ganz deutlich aussehen zu lassen. Und in Summe zusammengefasst für die Hertha, das Beste an dem Spiel war der Schlusspfiff. Dann war es vorbei. Und ich glaube, das war es von meiner Seite aus eigentlich vom Eindruck her sehr gut zusammengefasst.
Ja, ich glaube, das Problem bei Hertha zieht sich im Moment so durch, dass du offensiv einfach überhaupt nicht ins Spiel kommst, dir nichts einfällt. Ich muss auch sagen, dass Sandro Schwarz, ohne jetzt auch wirklich den Trainer anzugreifen, aber auch in Form schwachen Spielern im Moment festhält, an Boetius, an Richter. Dann hast du natürlich in der Innenverteidigung mit Filip Uremovic einen Spieler, der im Moment auch überhaupt nicht in Form ist. Klar ist, dass wenn du an Spielern festhältst, zahlen sie sich vielleicht irgendwann zurück, aber im Moment sieht es nicht gut aus. Frankfurt hat es gerade in der ersten Halbzeit wirklich auch wie eine Spitzenmannschaft gelöst. Klar, der Elfmeter ist dann im Prinzip so ein bisschen das Entscheidende, weil sich Berlin danach auch echt hängen gelassen hat und überhaupt nicht mehr die strittige Aktion irgendwie als Turnaround genommen hat. Und das war dann wirklich auch, wie du schon sagst, Tobi, nach einer halben Stunde war das Ding gegessen. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser, die hatte ja auch auf System umgestellt mit Dreierkette. Bisschen besser aber auch, muss man sagen. Keine Chance gegen die Eintracht. Da muss die Hertha natürlich dann in den nächsten Spielen irgendwie schauen, dass sie die Punkte holt, was aber auch nicht unbedingt leichter werden wird.
Wen haben die denn jetzt als nächstes?
Ja, jetzt halte ich fest, Fabi, also die nächsten Partien: Gladbach, Dortmund, Augsburg, Leverkusen. Also dann sag mir mal, wo da die Punkte geholt werden und dann hast du quasi
Augsburg.
Im dritten Spiel schon mehr als ein 6-Punkte-Spiel gegen Augsburg dann, ne? Also ja, 4 Spiele im neuen Jahr, erst ein Tor geschossen, sondern du hast es gerade gesagt, offensiv mehr als harmlos. Ja, Hertha so momentan mal wieder das Sorgenkind der Liga, ne? Also, ich weiß nicht. Wenig Hoffnung, wenig Hoffnung. Oder Fabi, hast du noch irgendwo...
Ja, die immer stetig wachsende Fanbase.
Ja, und ich glaube, jetzt die letzten Transfers, die getätigt wurden, zeigt, glaube ich, auch, ja, dass die Hertha da nicht wirklich viel gemacht hat oder gute Möglichkeiten hatte, überhaupt auf dem Transfermarkt
was sinnvoll zu machen. Das ist ja genau das, was ich auch schon gesagt habe. Also die Transfers höchst unglücklich. Ich glaube, es war dann ein Stück weit auch ein Offenbarungseid, nachdem man dann kurzfristig an dem Wochenende, bevor das Transferfenster geschlossen hat, dann tatsächlich auch nochmal öffentlich gemacht hat, dass man noch auf der Suche ist. Es kam dann ja eher wenig dabei raus. Die Verantwortlichen haben sich noch versucht zu rechtfertigen. Auch das fand ich unglücklich ein Stück weit. Und ja, eigentlich das Erhoffte, wirklich nochmal frischen Wind reinzubringen, auch mit den Personalentscheidungen rund um Freddy Bobic dafür Aufbruchstimmung zu sorgen. Ja, wenn du dann so ein Spiel hinlegst wie bei Eintracht Frankfurt, ja, dann musst du kurzfristig gucken, dass du wirklich irgendwie einen Erfolg schaffst, also in Form von 3 Punkten, weil ansonsten ist diese Aufbruchstimmung auch schnell dahin und wenn es dann gar nicht läuft, dann weiß jeder von uns, in welche Richtung das gehen kann.
Richtig.
Und dann hast du so Zustände wie jetzt nach dem 1-0 und du hast förmlich das Gefühl, ja, die Mannschaft gibt sich auf, dann wird es einfach verdammt schwierig. Und dann hast du halt eben auch noch das große Problem, dass die Mannschaften vor dir, ausgenommen die Stuttgarter jetzt, ohne was davor wegzunehmen, halt einfach auch noch punkten. Ja, und dann musst du halt auch die Punkte oder den Punkterückstand dann auch erstmal auch aufholen. Und dann musst du eine Serie hinlegen. Und im Moment, wenn ich mir die Hertha so anschaue, dann fällt mir das ziemlich schwer, daran zu glauben, um ehrlich zu sein.
Ja, und wir haben es ja letztes Jahr auch gesehen. Spätestens, wenn die Stimmung dann gerade bei den Heimspielen dann auch kippt und das Raunen durch das Stadion geht bei den ein oder anderen Fehlaktionen, beim Fehlpass oder sonstiges, das verunsichert die Mannschaft dann natürlich noch mehr und dann ist da, glaube ich, Hopfen und Malz dann verloren letztendlich. Ne? Am Trainer werden sie, glaube ich, jetzt auch definitiv weiter festhalten. Da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie da erstmal in erster Zeit was machen. Ja, müssen wir uns mal überraschen. Vielleicht noch eine positive Nachricht bei den Frankfurtern, Sören, Fabi. Ganz, ganz wichtige Verlängerung. Kevin Trapp verlängert 2 weitere Jahre bis 26. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen den Frankfurter Weg, den sie weiterhin einschlagen wollen, ne? Wenn sie so einen mit einem besten Torhüter der Liga weiter verpflichten können, ne? Weiter halten können.
Ja, also ich kann ja alles ja hinlänglich bekannt, dass ich großer Kevin Trapp-Fan bin, in vielerlei Hinsicht, menschlich. Auch die Art und Weise, wie er das Torwartspiel betreibt. Ich finde, er hat leider die letzten 1, 2, 3 Jahre auch das Problem, dass es noch andere gute Torhüter gibt in Deutschland. Ich glaube, weil er von der Klasse-Qualität her auch einfach das verdient hätte, ein paar mehr Länderspiele auch zu haben. Absoluter Rückhalt, internationale Klasse definitiv und für die Eintracht eine Bombennachricht, Leistungsträger, Führungsspieler und für ihn ja genauso. Ich meine, die Mannschaft, glaube ich, in der er jetzt spielt, es macht unfassbar viel Spaß, es ist erfolgreich. Und eigentlich auch das, was ich mir immer wünsche, warum muss jemand von Eintracht Frankfurt jetzt zwangsläufig irgendwo hinwechseln ins Ausland, weil er glaubt, dass er da bei einem besseren Club spielt. Ich glaube, ja, die Eintracht ist im Moment ein Champions-League-Club, tut alles dafür, sich dieses Jahr oder diese Saison wieder dafür zu qualifizieren. Und hey, dann musst du nicht zwangsläufig immer ins Ausland gucken. Hammer.
Gut zusammengefasst. Kommen wir zum nächsten Spiel, was auch am Samstagnachmittag stattfand und das schon nach gut 17 Minuten eigentlich schon einen Weg eingeschlagen hatte, wo man sich dann denken konnte, wo es am Ende hingeht. Kommen wir zum Spiel Borussia Dortmund gegen den Sportclub Freiburg. Am Ende steht ein vom Ergebnis her sehr, sehr deutliches 5:1 der Borussen. Fabi, wir hatten zwischendurch mal geschrieben, eine Szene, glaube ich, ist da mit komplett spielentscheidend. Da waren wir uns beide einig.
Ja, du meinst mit Sicherheit die Szene, die unsere Gruppe zum Leben hat erwecken lassen, nämlich das 4:1 von Julian Brandt, hat Sören wirklich emotional gekratzt. Aber ich glaube, es geht um die gelb-rote Karte.
Richtig.
Ja, und naja, da ist die Frage, ich meine, Streich hat sich ja auch öffentlich eigentlich erklärt, warum er auch irgendwann über die ganze Spielzeit hinweg auch so ein bisschen das Gefühl hatte. Tatsächlich ist mir nicht aufgefallen, als die rote Karte kam und die erste Wiederholung, die zweite Wiederholung, sagst du, ja, ist eine gelb-rote Karte, braucht man nicht diskutieren. Wenn du dann aber direkt die Szene zuvor von Süle gegen
Kirei war es, glaube ich.
Ja, siehst, ja, dann kannst du schon verstehen, warum er da richtig sauer war. Alles in allem, es gab die gelb-rote Karte und ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, das war spielentscheidend, weil dann wusstest du, dass eine Dortmunder Mannschaft, die im Moment gut drauf ist, sehr gut drauf ist, sowas dann halt einfach auch in einem Heimspiel locker runterspielen kann.
Ja, danach geht der BVB ja 1-0 in Führung, Schlotterbeck da nach einer Ecke aus dem Getümmel, aus der Drehung auf dem kurzen Pfosten, Flecken da, sieht etwas unglücklich aus, würde ich aber jetzt auch, wenn ich kein Torhüter bin, ihm trotzdem, glaube ich, nicht voll die Schuld geben. Schlotterbeck war da, glaube ich, froh, dass er den Ball da überhaupt Richtung Tor buxiert und dass der im kurzen Eck einschlägt, okay, sei es drum. Ja, und danach hat der BVB sich bis dato eigentlich auch zurückgezogen, hat zwar viel Ballkontrolle gehabt, aber wirklich gefährlich kam sie eigentlich nicht mehr vors Freiburger Tor. Ja, und aus dem Nichts kam dann der Ausgleich durch Lukas Höhler, kurz vor Halbzeit. Und da sah das Spiel eigentlich bis dato wieder ganz gut aus für den Sportclub, aber ja, in Halbzeit 2 waren es dann, ja, wie viel waren es? 48 Minuten waren gespielt, 3 Minuten, ja, und dann Doppelschlag BVB, ne?
Ja, ich glaube, dann hat man wirklich gemerkt, dass das Freiburg so ein bisschen auseinanderfällt mit 10 Mann gegen Dortmund. Christian Streich hat ja auch nicht die beste Bilanz gegen BVB. Ja, und es war dann gerade zweite Halbzeit auch relativ einseitig. Von daher natürlich ein verdienter Sieg, aber Fabi hat es am Anfang schon gesagt, macht sich ein bisschen Sorgen um Freiburg. Da würde ich mitgehen. Klar, man hat jetzt ein bisschen noch Vorsprung auf Platz 7, aber das ist nicht mehr so stabil, wirkt es nicht mehr wie am Anfang der Saison.
Hat ja, glaube ich, auch mit der Systemumstellung zu tun. Hat ja, glaube ich, mit Dreierkette begonnen. Will da wohl im nächsten Spiel gegen zu Hause gegen Stuttgart wohl wieder auf die Viererkette stellen. Ja, muss man mal schauen. Aber Fabi, der BVB jetzt die letzten 7 Heimspiele 19 von 21 möglichen Punkten geholt. Gut ins Jahr gestartet. Ist das wieder so eine Phase beim BVB? Wir müssen da ja vorsichtig sein dieses Jahr. Das ist ja, dann loben wir den BVB mal wieder über den grünen Klee und auf einmal verfallen sie ja wieder in alte Muster, ne?
Also wirklich sensationeller Start in das Jahr 2023. Definitiv. Da gibt es keine Zweifel. Ich finde immer nur, man muss es auch trotz aller Euphorie versuchen, richtig einzuordnen. Es war ein Spiel gegen Augsburg. Das gewinnst du verdient, muss man absolut sagen, von der Spielanlage, von den Spielanteilen, von der Qualität, das Fußballerische, da bist du die viel bessere Mannschaft. Trotzdem musst du so spät erstmal den 4:3 Siegtreffer erzielen. Dann hast du ein Spiel beispielsweise gegen Mainz, da hatte ich schon den Eindruck, hey, ein klassisches Unentschieden-Spiel. Trotz alledem ist natürlich auch eine gewisse Qualität, so ein Spiel dann spät zu entscheiden, aber das wäre auch ein Spiel gewesen, wo durchaus ein Unentschieden eigentlich auch fair gewesen wäre aufgrund der zweiten Halbzeit, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte mich da auch schon auf ein Unentschieden eingestellt gegen Mainz.
Genau, und dann hast du ein Spiel gegen Leverkusen, da war es dann auch so viele Chancen zugelassen, die Leverkusener waren nicht effizient oder nicht zielstrebig genug und jetzt dann eben auch so ein Spiel, wo ich es einfach nur schade finde, aus neutraler Fußballfansicht, dass das Spiel so früh entschieden worden ist mit der gelb-roten Karte, weil ich glaube, 11 gegen 11 und ein bisschen mehr Spannung wäre gut gewesen, trotz alledem. Was ich den Dortmundern im Nachgang, was ich ein bisschen unglücklich finde, ist einfach, du hast einen super Start hingelegt und es ist alles ruhig, das ganze Umfeld ist ruhig und auf einmal fängt Sebastian Kehl an, von der Meisterschaft zu sprechen und Aki Watzke hat heute nochmal nachgelegt. Wo ich mir einfach nur dachte, zum ungünstigsten Zeitpunkt eigentlich, weil es läuft im Moment, es läuft perfekt. Du hast die Champions League dann jetzt in 2 Wochen, glaube ich, vor der Brust gegen Chelsea. Du hast jetzt den Pokal gegen Bochum. Du hast ein Auswärtsspiel in Bremen, was mit Sicherheit auch nicht einfach wird. Da jetzt so voranzupreschen und die Mannschaft dann auch eigentlich irgendwo ein Stück weit jetzt, ja, dieses, wie sagt man da, diesen Welpenschutz, den sie ja jetzt lange, lange hatte, indem man die Saisonziele vielleicht ein bisschen nach unten schraubt. Und ja, finde ich persönlich ein bisschen unglücklich. Ich hoffe nur, dass sie wirklich einfach ihren Weg, den sie jetzt haben, weitergeht und letztendlich bis zur Champions League ja so durchziehen. Und im Grunde genommen für die Bundesliga gibt es ja nichts Schöneres, als die Dortmunder punkten zu sehen jeden Samstag.
Wie siehst du das, Sören? Ist das schön, wenn man die Dortmunder punkten sieht als Bochumer?
Nein, ehrlich gesagt nein. Aber ich kann mich da nur anschließen. Also sie sind sehr, sehr gut aus der Winterpause zurückgekommen. Der Mainz-Sieg hat, glaube ich, auch gezeigt, dass das auch wirklich ein guter Teamspirit ist, dass sie kämpfen bis zum Ende. Und das ist jetzt auch spannend zu beobachten, wie das mit der Champions League wirkt gegen Chelsea. Also Chelsea aktuell ist sicherlich auch schlagbar. Und warum, klar, das gebe ich euch auch recht, die Aussagen, warum spielen jetzt vielleicht um die Meisterschaft mit, es muss nicht sein, aber es sind nur 3 Punkte auf Bayern und wenn ich beide Teams so vergleiche, gefallen mir die Dortmunder aktuell wesentlich besser.
Oh, okay. Ja, Edin Terzic hat auf jeden Fall jetzt das erste Mal seit diesem Jahr auch den kompletten Kader in voller Breite zur Verfügung, kann demnach dann auch ja auch nach Leistung aufstellen. Und ich glaube, das sieht man gerade bei dem einen oder anderen Spieler, die da momentan eine Leistung abliefern, wo wir in der Hinrunde noch das Gefühl hatten, die spielen nach Lust und Laune. Ich denke da so an Karim Adeyemi zum Beispiel, das ist das beste Beispiel, der jetzt die letzten Spiele wirklich klassisch gespielt hat.
Und Julian Brandt.
Ja, Julian Brandt, der war ja schon in der Hinrunde überragend zu hören. Und ja. Der BVB hat momentan halt einfach auch das Spielglück, ne? Da kommen die Einwechselspieler und ja, immer Glück ist auch Können, ist, glaube ich, so ein Spruch, oder wie er lautet, ne? Also so waren jetzt einige Joker-Tore jetzt auch zuletzt immer mit dabei. Ja, warten wir mal, wo der Weg der Dortmunder dann am Ende enden wird, ne? Ähnlich interessante Frage auch, ja, bei Union Berlin, Sören. Wo wird da der Weg enden? Du hattest da, wir können das ja vielleicht vorab schon mal, ja, kundtun. Da wird, glaube ich, du hattest, glaube ich, mit dem Steffen gesprochen, ne?
Ja, richtig. Ja, eigentlich, Wenn wir sowas ankündigen, haben wir da nicht irgendwie so ein Jingle oder irgendwie so eine Musik, dass das sich ein bisschen cooler anhört, wenn du da so Breaking News raushaust und die mal einfach so halb.
Ja, der Sören hat es ja mehr oder weniger in Eigeninitiative gestartet, ohne uns da vorab zu informieren. Er sollte eine Überraschung, glaube ich, für uns werden, Fabi. Ist auch ein bisschen länger, so dass wir das nicht als Jingle dann hier zwischendurch noch vorher ankündigen.
Ah, ich meine ja so Ankündigung, so jetzt noch ein Zörn oder irgendwie sowas.
Ja, da müssen
oder Sören Spezial.
Sören Spezial, das hört sich ja gut an. Ja, Sören Spezial wird wahrscheinlich dann am Mittwoch oder Donnerstag dann nochmal zusätzlich zu der jetzigen Folge rauskommen. Da hat der Sören sich mit dem Steffen ganz speziell dem Thema Union Berlin gewidmet und da kommen, glaube ich, auch ein paar ganz interessante Sachen vom Steffen, die da zu hören sind. Aber du kannst ja mal das Spiel der Unioner jetzt am Wochenende noch ein bisschen ausführlicher zusammenfassen, Sören.
Ja, ich würde sagen, es war das klassische Unionsspiel. Du gehst 1-0 in Führung, hast das Spiel im Prinzip im Griff, schaltest dann so ein bisschen runter und dann steht es plötzlich unentschieden, eigentlich ja aus dem Nichts so ein bisschen. Und dann ist die alte Försterei wieder zu Leben erweckt worden mit den Fans im Rücken und du gewinnst das Spiel noch 2-1 gegen Mainz. Verdient auf jeden Fall. Auch spielerisch sicherlich keine Partie, die jetzt relativ viele Highlights hatte. Und von daher würde ich unterm Strich sagen, Union, wie man es kennt, mit relativ, ja, gegen Mainz vor allen Dingen Minimalaufwand, trotzdem 3 Punkte geholt.
Mhm. Bleiben jetzt im 15. Heimspiel ungeschlagen. Ungewohnte Rolle, Fabi, für die Unioner, die jetzt mal bei dem Spiel mehr Ballbesitz hatten, als ihnen eigentlich lieb ist. Sind ja eher die Mannschaft, die sonst defensiv sich hinten verschanzt. Das haben jetzt in dem Fall die Mainzer getan. Und ja, das war ja das Spiel von den beiden Teams, die mit am meisten Foul spielen. Glaube ich, hat man bei dem Spiel dann auch gemerkt, ging da ziemlich ordentlich zur Sache, auch in den Zweikämpfen. Wurde da nicht zurückgezogen. Aber alles in allem kommt dann schon Jordan in der 84. der, glaube ich, seit einigen Monaten nicht mehr getroffen hatte und macht dann den 2-2-Siegtreffer. Auch so eine Qualität, die du und Jona, glaube ich, für sich entdeckt haben, die ja seit diesem Spieljahr 23 auch jetzt das zweite oder dritte Joker-Tor kurz vor Schluss machen, ne?
Ja, also in vielerlei Hinsicht. Also erstmal muss ich sagen, vielleicht hat er deswegen getroffen, weil er in meine Comunio-Elf reingerutscht ist. Hat mir auch richtig viele Punkte gebracht, tatsächlich. Das Zweite ist, ich glaube, was ich natürlich halt jetzt in der ganzen Zeit, seit die Unioner jetzt diesen Weg eigentlich gestartet haben, natürlich irgendwann in die Situation kommst, wo sich die anderen Mannschaften auf dich einstellen, wenn sie an die alte Försterei kommen und eben ja dann nicht mehr so naiv und blauäugig an die ganze Sache rangehen, sondern eben auch wissen oder vermeintlich wissen, wie sie letztendlich die Unioner vor Probleme stellen können. Lange Zeit hatte man das Gefühl, den Unionern ist es ja wenig recht, mit viel Ballbesitz umzugehen, weil es einfach eine andere Spielweise ist, die sie viel, viel besser können. Trotz alledem, und das muss man festhalten, schaffen es die Unioner immer wieder dann am Ende des Tages erfolgreich mit 3 Punkten vom Platz zu gehen. Die Tabelle lügt nicht, nach 19 Spieltagen, wenn du da oben stehst, zu Recht, muss man sagen, weil ich glaube, es gab wenig Ausreißer nach unten bei den Unionern und das sieht ziemlich gefestigt aus. Und hier nochmal zu deinem Punkt mit Becker. Ja, das spiegelt einfach auch die Tiefe des Kaders wieder, weil im Grunde genommen einfach da auch gleichmäßig auf vielen, vielen Positionen, auch auf der Bank, eben eine gewisse Qualität vorhanden ist, die der dann eben in so einem Moment eben einfach auch ein Spiel gewinnen kann.
Ja, bestes Beispiel, glaube ich, Kevin Behrens. Ne? Wer hätte den da vor längerer Zeit letztes Jahr überhaupt noch auf der Rechnung gehabt, dass der mit einer der Spielentscheider seit Wochen wird, ne? Glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür. Ja, Union ist jetzt dann am Samstag um 18:30 Topspiel zu Gast bei RB Leipzig. Jetzt am Wochenende, ja, da wird es auch ordentlich zur Sache gehen. Aber jetzt am Wochenende, Fabi, haben wir, glaube ich, 0-0 gesehen, was definitiv eins der besseren Sorte war. War ein Spiel sehr unterhaltsam, abwechslungsreich, spannend. Am Ende haben da eigentlich nur die Tore gefehlt zwischen Köln und Leipzig.
Das Topspiel war aber nicht Köln-Leipzig, Tobi.
Nein, das kommt noch, das Topspiel. Aber ich hatte jetzt den Übergang von Union gegen RB auf RB gegen Köln jetzt am Samstag.
Heilige Maria, also dir zu folgen ist auch nicht einfach. Jetzt muss ich meine Blätter wieder neu sortieren, zumindest in meinem Kopf. Ja, es war 0-0 und das Überraschende war, dass die Kölner eigentlich ein richtig gutes Spiel hingelegt haben, meines Erachtens. Und sogar noch dann am Ende bemüht waren, tatsächlich in der Offensive ihr Glück zu suchen. Hat leider nicht geklappt. Das war am Ende, glaube ich, summa summarum eigentlich ein verdientes Unentschieden, aber definitiv eines der besseren Sorte.
Ja, wenn in der ersten Halbzeit RB ein bisschen konsequenter, vielleicht seine beiden Großchancen, Timo Werner und André Silva, waren ja zweimal.
Wobei? Habt ihr die Torchance von Timo Werner in der ersten Halbzeit?
Ja.
Wie schießt er da bitte aufs Tor? Weil der Ball, der ging ja, glaube ich, 6 Meter neben das Tor, oder? Wir reden jetzt von dieser Szene, wo er allein letztendlich auf den Keeper läuft, ne?
Genau, richtig.
Und habt ihr da mal auf die Fußhaltung oder die Art und Weise, wie er abschließt, geachtet? Weil er muss ja im Grunde genommen den Ball nur rechts am Keeper vorbeischieben und schiebt den so vorbei, dass er wirklich 6 Meter am Tor vorbeigeht.
Ja, war, glaube ich, ein Fuß, wie sagt man, ein bisschen zu weit ausgehangen, glaube ich, ne?
Ja, oder es hat ein Bügeleisen im Schuh gesteckt, in dem Fall. Aber ich fand das wirklich, das war ja normalerweise, wie soll man sagen, normalerweise macht er den ja blind, du legst den am Keeper vorbei und die Sache ist erledigt. Ich fand das schon sehr kläglich, um ehrlich zu sein.
Ja, gebe ich hier vollkommen recht, aber wie gesagt, wenn Timo Werner entweder die Chance oder André Silva hatte kurz danach ja auch nochmal eine Chance, wo er einen Schwäbisch scheitert, wenn sie da einzeln in Führung gehen, dann weißt du natürlich auch nicht, wie das Spiel letztendlich läuft, aber in der zweiten Halbzeit, Sören, der FC hat ja da richtig ins Spiel reingebissen, Fabi hat es gerade gesagt, auch war bemüht dann hinterher, also es wollte keiner hat sich mit dem Unentschieden eigentlich zufrieden gegeben, aber bei RB hast du, glaube ich, auch dann schon gemerkt, dass da ja der dünne Kader dann schon so langsam zum Tragen kommt, ne?
Ja, fand ich auch, also gerade zweite Halbzeit hat man das gemerkt, auch dass von der Bank, Forsberg und Pausen kamen ja dann auch noch rein, die man ja aus den letzten Jahren noch so als Leistungsträger im Kopf hat, die konnten da auch wenig Impact bringen und da gebe ich dir schon recht, also da man in die Körner haben gefehlt und ich muss wirklich sagen, also das hat mich auch relativ überrascht, dass die Kölner ja wirklich auch phasenweit richtig gleichwertig waren. Und am Ende hatte ich aber doch schon das Gefühl, dass die Kölner mit dem Punkt zufrieden waren und die Leipziger schon den Dreier wollten. Also ich hatte da die eine Szene, wo Marco Rose sich mit dem Schiedsrichterassistenten anlegt und da von seinen Kollegen gebremst werden musste im Kopf. Also die Leipziger wollten da nicht nur einen Punkt holen in Köln.
Ist übrigens auch so eine Sache, die ehrlicherweise finde ich nicht so gut. Weil ich glaube, Rose ist jetzt auch jemand, der gefühlt nach jedem Spiel vor den Mikros steht und sich verantworten muss. Ich kann mich erinnern, nach dem Bayern-Spiel, Sören, weißt du, welcher Schiedsrichter das nochmal war?
Ja, der war auf jeden Fall, kam er aus Berlin, der Schiedsrichter.
Ja, wo man mehr oder weniger auf beste Freunde gemacht hat und ja, kann ich total nachvollziehen. Und es ist ja gefühlt jede Woche dieses gleiche Affentheater, sorry für den Ausdruck. Aber das kann einfach nicht sein. Und normalerweise bei so einer Geste, wo du weggetragen wirst von deinem Assistenten, oh, sorry, da musst du auf die Tribüne und dann am besten mal ein, zwei Spiele Sperre, weil das geht einfach nicht. Sorry, das hat was mit Respekt zu tun und das hat nichts mehr mit Emotionen und Fußball ist ein Sport der Emotionen zu tun, aber das ist einfach too much.
Ja, stimmt. Daniel Siebert war übrigens der Schiedsrichter gegen Bayern. Siebert,
ja. Ja. Ja, festzuhalten bleibt vielleicht noch, dass die Leipziger weiterhin ihre Serie ausbauen. 18 Pflichtspiele am Stück ungeschlagen. Ja, wenn es nach der Rose-Tabelle geht, wäre RB Tabellenführer. Aber da haben sie jetzt noch ein paar Punkte Rückstand auf die Bayern. Ja, Fabi, du hast vorhin angesprochen, das vermeintliche Samstagabend-Topspiel zwischen Gladbach und Schalke endete ebenfalls wie das Leipziger Spiel mit 0-0. Allerdings war das ein 0-0. Ja, wo vielleicht hinterher, wenn es ganz schlecht läuft, die Gladbacher sogar als Verlierer vom Platz gehen können.
Ja, also erstmal müssen wir festhalten, dass die Schalker seit zwei Spielen ungeschlagen sind. So viel mal vorab. Es war wieder ein Spiel, ähnlich, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen wie das Spiel gegen Frankfurt. Und das große Problem, um es kurz zu machen, unabhängig davon, Auftritt, Einstellung, Mentalität, alles gepasst. Aber du musst irgendwann Tore schießen. Und wenn du keine Tore schießt, dann tut so ein Unentschieden doppelt weh, weil ich glaube, an so einem Tag, ja, wie jetzt am Samstagabend, mit ein bisschen mehr Spielglück oder mehr Effizienz, holst du eben drei Punkte, die langsam aber sicher an der Tagesordnung sein müssten, wenn du irgendwann vielleicht Platz 16 ins Visier nehmen willst. Und das ist dann halt einfach schade, weil du siehst, sie sind bemüht, sie machen kein schlechtes Spiel, sie haben auch ihre Torchancen, aber es kommt halt am Ende dabei nichts Zählbares raus und ja, dann brauchst du dich irgendwann nicht wundern, wenn du aus dem Keller nicht rauskommst.
Nee, die Gladbacher konnten sich ja dann auch noch bei ihrem Torwart bedanken, ne? Du hast es gerade angesprochen, also sei es Terodde, sei es ein Bülter, ein Kraus, die Chancen waren auf jeden Fall da, die Schalker, ja, mit dem Mut der Verzweiflung eigentlich. Ja, das letzte Fünkchen Hoffnung, den letzten Strohhalm wollen sie irgendwie greifen. Das war jetzt auch wieder, ja, eigentlich war es für beide der Punkt zu wenig. Auch für die Gladbacher, die sehe ich ähnlich wie momentan die Leverkusener, auch die Mannschaft, die so mit im Niemandsland der Tabelle verschwunden ist. Jetzt hatte man gedacht, dass durch den Sieg in, wo war es, bei der TSG Hoffenheim, ja, vielleicht so ein bisschen der Turnaround gelingt, aber da musste halt mit dem Heimspiel gegen Schalke, ohne denen zu nahe treten zu wollen, dann auch nachlegen eigentlich in der Regel. Ne? Ich meine, die Gladbacher treten ja auch schon seit Wochen schon ja, auf der Stelle. Ne?
Ja, man muss sagen, Gladbach ist aktuell eine Durchschnittsmannschaft. Haben auch, wenn was die Breite betrifft, finde ich, keinen guten Kader. Wenn ich sehe, dass ein Christoph Kramer als offensiver Mittelfeldspieler spielen muss, da kriege ich schon die Krise und wo ist was ist mit Markus Thuram, der angeblich von Daniel Farke als bester Stürmer der Bundesliga betitelt wurde, sehe ich in den letzten Wochen auch nichts. Also das scheint ja auch eher die Gedanken schon an den Sommer zu verschwenden, dass er den Verein verlassen kann. Also das ist sehr, sehr durchschnittlich und deshalb, glaube ich, kann man auch sagen, dass es für Schalke nach ja auch dem Köln-Spiel, wo man auch sagen muss, dass es ja verlorene Punkte waren, weil man hätte schon gegen Köln gewinnen können und jetzt auch gegen Gladbach. Wenn man 6 Punkte dabei rechnet, ja, hätten sie 17 Punkte und wären voll drin im Geschäft. Von da also kann man das Spiel, glaube ich, schon so ähnlich zusammenfassen, wie ihr das gemacht habt, dass Schalke da erneut eine große Chance verpasst hat, wichtige Punkte zu holen.
Denke ich auch. Fabi hat, glaube ich, oft genug schon zum Thema Gladbach was gesagt oder möchtest du da noch was weiteres hinzufügen, Fabi?
Nein, außer dass Sören den Fehler gemacht hat, um 6 Punkte bei den Schalker oben drauf gerechnet haben. 2 haben sie geholt, also wären es nur 4 und dann in
Stimmt, ja.
Summe 14.
Mathe.
Ja, gut.
Komm. Aber dafür bin ich ja dabei in der Runde,
oder? einer muss ja aufpassen, ne? Für die Strichliste, was Fehler angeht, genau, genau. Ja, kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Der VfB Stuttgart empfing Werder Bremen. Und am Ende waren es ja Big Points für die Bremer, die am Sonntagnachmittag nach zuletzt 3 Niederlagen am Stück endlich auch mal wieder beim VfB Stuttgart gewinnen konnten. War vorletzt vor 9 Jahren der Fall. Der VfB beflügelt von dem Sieg im Pokal. In der Nachspielzeit sind sie da ja weitergekommen in Paderborn. Das hat man dem VfB in der Anfangsphase bei dem Spiel auf jeden Fall deutlich angemerkt. Ich glaube, die ersten 15, 20 Minuten gehörten ganz klar dem VfB Stuttgart, hatten da auch wirklich gute Gelegenheiten. Chris Führig war da bei ein, zwei guten Aktionen mitbeteiligt. Und nach der ersten Drangphase des VfB hat sich Bremen dann immer weiter ins Spiel reingekämpft, war dann mittlerweile dann auf Augenhöhe angekommen. Und unterm Strich muss sich der VfB, glaube ich, am Ende des Spiels gefallen lassen, dass sie hinten zu schläfrig waren. Die Bremer aus ihren Möglichkeiten das Perfekte rausgeholt haben. 2 schöne Bälle hoch reingespielt. Niklas Füllkrug damit, der entscheidende Mann. 2-mal die Bälle wirklich richtig gut festgemacht und abgelegt. Und am Ende steht ein 2-0 Auswärtssieg. 3 ganz wichtige Punkte für die Bremer. Ja, und der VfB steht mal wieder mit leeren Händen da. Also leider kein weiterer Punkt für Bruno Labbadia.
Ja, ich fand schon, dass das irgendwie so das klassische Spiel war zwischen Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen. Also es waren unglaublich viele Fehler auch drin in dem Spiel. Du hast es schon richtig angesprochen. Werder hat da seine Chancen dann auch genutzt, die sie hatten. Anfangsphase gehe ich mit, VfB definitiv stärker. Aber am Ende dann auch nach dem 1-0 kam ja nicht mehr viel. Auch die Schlussoffensive nach dem 2-0, dass man denkt, okay, jetzt alles nach vorne, da war nicht mehr viel. Und Das kann Stuttgart froh sein, dass Hertha verloren hat, dass Schalke kein Dreier geholt hat. Aber da finde ich schon, dass der Bruno Labbadia-Impact bis jetzt noch nicht so wirklich sichtbar ist.
Ja, ich sag mal so, also zumindest sind sie ja nicht nach dem Rückstand irgendwie groß auseinandergefallen oder so. Die waren ja auch weiterhin bemüht, die Schwaben, und haben auch weiter gekämpft und auch bis zum Ende nach dem 2-0 auch immer noch weiter nach vorne gespielt. Nur wenn du dann teilweise dir die Tore anguckst, wie die fallen, okay, bei dem 1-0, da kannst du vielleicht auch Schiedsrichter haben, die das Unterlaufen von Füllkrug gegen Karasor da auch abpfeifen auf Höhe der Mittellinie. Aber wie dann hinterher verteidigt wurde, auch bei dem 2-0, dass ganz einfach wie Niklas Füllkrug da den Ball festmachen kann, hat dann vielleicht ein bisschen Glück, dass Mafropanos den Ball da rüber spitzelt oder da reinläuft in die Ablage, die er machen wollte, und dann Duxch dann das 2-0 macht. Aber alles in allem, ist, glaube ich, auch ein Lernprozess. Bruno Labbadia wird das, glaube ich, noch so einige schlaflose Nächte bereiten da beim VfB. Fabi, bist du noch da?
Ja, bitte. Ich bin noch da, ja.
Ja?
Ja?
Ja? Was sagen wir zu
vielleicht dem Spiel? Vielleicht kann einer von euch auch noch auf das Tor von Duxch eingehen.
Traumtor, oder? Marke Traumtor?
Schlimm genug, dass ich euch da dran erinnern muss. Normalerweise.
Aber ich habe es doch gerade erwähnt. Ich habe es jetzt gerade sofort erwähnt.
Das muss man schon ein bisschen mehr schmücken, mehr emotional ausdrücken, glaube ich. War nämlich
überragende Schusstechnik.
Ja, absolut. Also wirklich, war Hammer. Bin ich echt absolut begeistert. Und so langsam sollte die Blaulicht-Sirene von unserem Feuerwehrmann Bruno angehen. Weil am Ende des Tages ist das genau so ein Heimspiel, was du langsam, aber sicher in Form von Punkten nach Hause bringen musst. Und wer auf die Tabelle blickt, der sieht, jetzt wird es langsam wirklich richtig eng. Und ich habe es gerade eben vorhin schon mal gesagt, wenn die Mannschaften vor dir punkten, dann wird dieser Weg aus dieser roten Zone immer schwerer und schwerer. Und im Moment erinnert mich das auch ein bisschen so an die Zeit unter Matarazzo in der Hinrunde, wo du viele Spiele hattest, wo du eigentlich viel mehr rausholen musstest. Da waren wir uns auch alle einig, richtig?
Definitiv, ja.
Und im Grunde genommen befindet man sich immer noch in dem gleichen Fahrtwasser. Und ich kann da einfach nur sagen, ich glaube jetzt heute, glaube ich, gelesen zu haben, dass Guirassy jetzt, glaube ich, auch ausfällt, oder?
Ja, 2 bis 3 Wochen vermutlich, aber genaue Ausfallzeit wurde noch nicht bestätigt. Also würde natürlich auch bitter.
Ja, das tut richtig weh. Da können dir die Stuttgarter auch leid tun. Jetzt klar, 2-mal mit ja so ein bisschen Personalsorgen auch ins Spiel gehen mussten. Ja, beide Daumen sind gedrückt. Großes Hoffen, aber im Moment fehlt mir ein bisschen der Glaube, um ehrlich zu sein.
Aber das Schöne wird ja sein, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen so ein Thema wirklich mehrfach haben, dass dann der Satz kommt, ja, wenn du nicht die Punkte holst, nächstes Wochenende wird der VfB wahrscheinlich gewinnen, wird nachziehen und die anderen davor lassen wieder die Punkte fehlen. Ich glaube, der Abstiegskampf, da werden wir dieses Jahr noch richtig viel Spaß kriegen und da wird es, glaube ich, hin und her gehen und die Entscheidung, ja, wie eigentlich die letzten Jahre auch, mit am letzten Spieltag fallen. Ne? Fabi, wir kommen fast zum Ende der Folge, aber
das Gewinner Spiel, des Spieltags?
Na, ja, könnte eigentlich der FC Bayern sein, oder? Nein, kommen wir direkt zum FC Bayern, die ja beim VfL Wolfsburg zu Gast waren, bei der Mannschaft von Niko Kovac. Man hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, oder die meisten Nicht-Bayern-Fans hatten die Hoffnung, dass der FC Bayern vielleicht auch in Wolfsburg Punkte lässt. Das war aber am Ende dann nicht der Fall.
Nein, und das Ergebnis ist definitiv deutlicher, als es der Spielverlauf hergab. Das war, glaube ich, ein Spiel, wo für die Wolfsburger viel mehr drin war. Vielleicht auch verdient gewesen wäre, da mindestens einen Punkt mitzunehmen. Können gerne auch gleich auf den Spielverlauf auch nochmal eingehen. Trotz alledem, die Bayern wahnsinnig effizient in der ersten Halbzeit, haben sich dann eigentlich durch viele Unaufmerksamkeiten, Abspielfehler, im Spielaufbau, Unkonzentriertheiten dann den VfL Wolfsburg wieder zurück ins Spiel geholt. Dann dachte man ja so zur Halbzeit, im Grunde genommen jetzt einmal schütteln und dann an dem ansetzen, ja, was man in Ansätzen ziemlich gut gemacht hat in den ersten paar Minuten. Ja, und prompt kamen die Wolfsburger aus der Kabine, hatten dann auch direkt die nächste Möglichkeit und dann gab es eine gelb-rote Karte, die für mich null strittig ist. Im Grunde genommen macht er das Foul gegen Maxi Arnold. Und wenn der Schiedsrichter Foul pfeift, dann ist es nun mal die zweite gelbe Karte. Ich glaube, da muss er so clever sein und einfach wegbleiben, Jo Kimmich. Ja, und dann bringst du dich halt als Mannschaft ein bisschen in Bredouille gegen 10 Mann, gegen VfL Wolfsburg auswärts. Ja, dass dann die Wolfsburger mehr Spielanteile haben, das Kommando übernehmen, war dann, glaube ich, eigentlich klar, dass das kommen wird. Trotzdem muss man sagen, in Summe dieses Weltklasse-Tor von Jamal Musiala war dann sozusagen der entscheidende Faktor, auch wenn es dann zum Ende hin nochmal den Anschlusstreffer der Wolfsburger und die strittige Situation mit Goretzka gab. Aber ja, in Summe geht es für den FC Bayern jetzt im Moment nicht darum, den Gegner zu dominieren und aus dem Stadion zu schießen, sondern ich glaube jetzt nach dem wichtigen Sieg im Pokal auch die 3 Punkte jetzt einfach mal so aus Wolfsburg zu stehlen, um es mal so auszudrücken, das ist genau das, was die Mannschaft jetzt braucht im Moment.
Ja, um durch Siege möglichst wieder auch Ruhe in den eigenen Reihen zu bekommen. Spielverlauf, 9 Minuten schon gespielt gewesen, Coman mit dem 1-0, macht das schön, zieht er vom 16er rein, schießt den Ball Richtung zweiten Pfosten, geht an mehreren Leuten vorbei, Müller und ich weiß, wer das noch war, gehen da Richtung Ball. Ja, Castils spekuliert da ein bisschen, sieht natürlich mega unglücklich aus, ob er sich mehr zum Ball orientiert oder ob er auf dem Abpraller da beziehungsweise auf einen abgefälschten Ball spekuliert. Er sieht als Torwart immer schlecht aus. Bei dem 2-0, traumhafte Flanke von der Neuverpflichtung Cancelo von Man City, den sie unter der Woche da noch ausgeliehen haben bis Ende der Saison mit Kaufoption für 70 Millionen. Ob die gezogen wird, sei mal dahingestellt, aber auch schon im Pokal eine schöne Hereingabe gegeben. Ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Bereicherung, gerade im offensiven Bereich, Fabi, für die Bayern. 3-0 Müller, Kopfball nach 19 Minuten. Gewinnt da, glaube ich, auch nicht jedes Kopfballduell gegen Lacroix. War da den Schritt schneller. Und zu dem Tor, was du jetzt bei Musiala angesprochen hast, also die ersten 1-2, die er stehen lässt, braucht man nicht überreden, macht er Weltklasse, geht er richtig schön durch. Aber spätestens kurz vorm 16er, wo es, glaube ich, wer war es? Van der Feen, Arnold und Bornau, glaube ich, waren es dann noch. Also spätestens, also in der Kreisliga, Fabi, wäre er da definitiv vor dem 16er gestoppt worden. Gebe ich hier Brief und Siegel drauf. Also da haben sie ja alle, du siehst ja teilweise, wie sie ja sogar noch zurückgezogen haben, ne? Dass er sich das traut und da reingeht, braucht man nicht, steht außer Frage, dass er das super macht, ne? Aber die Gegenwehr.
Du kannst es jetzt, Klar, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das Einzige, was man halt dann sagen muss, wenn du dann auch in der Slow-Mo siehst, was er für eine Ballbehandlung und Ballführung
Klar.
hatte, dann auch im 16er gegen ja, drei, vier Wolfsburger. Ja. Ja, du hast ja vollkommen recht. Normalerweise muss dann irgendjemand kommen und dann am Leibchen ziehen oder dann den Schubser machen. Ja, aber nehmen wir ihm das schöne Tor einfach nicht weg, weil ich glaube, das war in Summe einfach mal ja, magisch ein Stück weit und ja, zeichnet einmal mehr ab, was er für Potenzial mitbringt, der junge Kerl.
Ja, definitiv. Ja, und vielleicht noch, du hast gerade den Kimmich-Platzverweis noch angesprochen. Klar, muss er so clever sein, beim zweiten muss er wegbleiben, aber ich finde vielmehr die erste gelbe Karte. Ja, also da hätte es, glaube ich, auch, ich komme nochmal auf die Kreisliga zurück, da hätte es richtig gekostet. Also nur um den Gegner da wegzuschubsen, da hat er sich ja die erste gelbe Karte geholt. Ja, das war, glaube ich, an Dummheit in dem Moment, glaube ich, nicht zu überbieten. Ne? Hat er wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet, dass er sofort die gelbe Karte kriegt. Dumm nur, der Schiri direkt daneben stand. Ja, muss er auch cleverer machen und dann, ja, ohne Platzverweis, wer weiß, wie das Spiel dann weitergegangen wäre, ne? Gelaufen wäre. Ja, Sören, und dann gab es da noch ein Thema, was am Freitagabend war es, glaube ich, explodierte plötzlich unsere WhatsApp-Gruppe.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe aber noch eine Frage vorbereitet.
Ah, okay.
Die müssen wir noch beantworten. Und zwar hat der Kingsley Coman...
Nein.
Kennst du schon die Antwort?
Wenn du so anfängst, dann ist die Antwort immer nein.
So, ich höre dir zu. Ich höre dir zu.
Also, Kingsley Coman erzählte ja gegen Wolfsburg den schnellsten Doppelpack eines Bayern-Spielers seit 2001. Er hat ja 14 Minuten dafür gebraucht. Und welcher Spieler war es denn, der 2001 den noch schnelleren Doppelpack erzielte?
Boah, 2001. 20 Jahre zurück. 10 Jahre.
Man darf ja ein bisschen... 2001.
War es ein Stürmer oder Mittelfeldspieler?
Stürmer.
Ich bin mir nicht 100 sicher. Ich würde in Richtung Römerkai gehen, oder ist das noch später gewesen?
Also es gab ja einen Spieler, also die Szene werde ich auch nicht vergessen, der sich mal im alten Olympiastadion im Teppich eingewickelt hat.
Da war es Giovanna Elber.
Richtig. Giovanna Elber, 13 Minuten gegen den VfB Stuttgart.
Ach, guck mal. Ausgerechnet.
Ja.
Ah, ja, gut. Nicht schlecht. 13 Minuten. Ja, Sören, guck mal da. Hat er einen ausgepackt.
Ja. Nicht vorbereitet.
Vorbereitet. Bestens vorbereitet. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann sind wir ja für heute eigentlich soweit durch, sind gut durchgekommen. Gewinner des Spieltages hat der Fabi gerade
schon angesprochen. Guck mal,
ja, jetzt hat er
davor so eine Riesenfrage und ist total verwirrt und wird die Sendung jetzt beenden.
Nein, ich bin nicht verwirrt. Wieso soll ich verwirrt sein? Warum?
Ich weiß nicht, entweder habe ich jetzt einen totalen Blackout seit ungefähr 5 Minuten.
Ach so, nein, um Gottes Willen. Stimmt, da war ja noch was. Guck mal, ich bin schon im Feierabendmodus. Nein. Und zwar das Thema Manuel Neuer, der ging da an die Presse. Süddeutsche und Athletic war es, glaube ich, wo er sich geäußert hat. Und ja, das erwische den FC Bayern mehr oder weniger ja komplett auf dem falschen Fuß.
Das gebrochene Herz.
Wurde herausgerissen.
Ja, oder so. Ja, also ich war wirklich verwundert. Also das ist ja, also Manuel Neuer, einer der Profis, der eigentlich immer medienkonforme Antworten gibt. Aber da hat er mal richtig den Verein in Beschlag genommen und kritisiert. Überraschend sicherlich Themen, die man intern besprechen sollte, die nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Und die aber dann auch auf ein tiefer liegendes Problem, glaube ich, hindeuten. Nämlich, dass etwas forsch ausgedrückt Julian Nagelsmann die Kabine nicht im Griff hat.
So, und jetzt kommt Fabi.
Ja, ich meine, ich sage es selber wieder. Also im Grunde genommen, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen, dass man ja, sich eine Meinung bildet. Sören macht es ja auch und deswegen würde ich die auch nie ja, persönlich nehmen oder angreifen. Ganz im Gegenteil, deswegen sprechen wir auch über Fußball. Ich glaube, in dem Fall es ist ein Fußballer, der seit Jahren in seiner Bubble lebt. Im Grunde genommen dann eben auch viele, viele Privilegien aufgrund seiner Leistungen, muss man auch definitiv unterstreichen, auch ja, sich erarbeitet hat. Dann glaube ich, war es jetzt eben, ja, oder gab es eben ein paar Punkte, ja, die ihn persönlich dafür oder verursacht haben, dass er persönlich eben öffentlich Stellung beziehen wollte, aus seiner Sicht, um da eben ja seine Gefühlswelt auszudrücken. Ja, um es mal so auszudrücken, ich fand die Wortwahl war schon over the top, glaube ich. Es geht nach wie vor um Fußball und um Business. Und ja, die Wortwahl war dann schon, glaube ich, ja, zu viel des Guten, beziehungsweise schon auch extrem grenzwertig. Die Art und Weise, das dann an dem Verein vorbei öffentlich auszutragen oder zur Schau zu stellen, unglücklich, weil er, glaube ich, nach wie vor der Kapitän der Mannschaft ist. Er nennt dann ja zum Ende des Interviews, glaube ich, in der Süddeutschen war es, dass ja der Verein über allem steht und der Erfolg des Teams mit so einer Unruhe, die er da gewollt ja, verursacht, bewirkt er eigentlich das komplette Gegenteil. Ich glaube, kein Spieler hat Bock, gestern nach dem Spiel die Interviews Fragen zu diesem Thema zu beantworten, weil es einfach unangenehm ist und auch nicht Sache der Spieler. Ja, und im Grunde genommen, was soll ich dazu sagen? Ja, ich finde es unangebracht und man hätte das lieber intern klären müssen.
Ja. Dass man das intern klären muss, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon geschrieben. Also da hätte man sich mit Sicherheit vorher mal an einen runden Tisch setzen sollen, dass mal alle Karten auf den Tisch legen sollen. Ich glaube, ist jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Wochen her, Fabi, seitdem das bekannt geworden ist mit der Entlassung von Tapalovic, glaube ich. Ne? Und ja, wir haben ja alle mehr oder weniger auf ein Statement von Neuer gewartet. Und dass der FC Bayern hätte, glaube ich, auch damit rechnen können, dass wenn es so lange dauert und man nichts wirklich von Manuel Neuer hört, dass da schon irgendwie ja eine Bombe gezündet wurde, die dann irgendwann auch platzt, oder?
War auch, weil ich glaube, es haben sich ja viele Printmedien, viele Online-Medien förmlich um dieses Interview beworben. Also es war bekannt in dem Markt der Medien, dass es ein Interview geben soll und mehr oder weniger ausgeschrieben und die Wahl wurde dann explizit von Neuer auf die oder auch ja Süddeutsche ausgewählt und für die Athletic. Von daher überraschend, in dem Sinne kann es nicht sein, trotz alledem, da kannst du im ersten Moment relativ gelassen mit umgehen. Nach diesen Statements und vor allem auch der Wortwahl, ja, ist die Frage, wie soll das Ganze weitergehen? Und ich finde halt einfach, was auch schon ein Stück weit ja, ein bisschen fragwürdig ist halt eben auch dann die Art und Weise und vor allem auch der Zeitpunkt. Ich glaube, da hat er seinen Kumpels im Team auch keinen Gefallen getan. Es stehen nun mal wichtige Wochen an. Es war die Ergebniskrise. Ja.
Klar, kommt jetzt mit Sicherheit auch ja, alles auf einmal. Die Ergebniskrise hast du gerade angesprochen. Aber spielen wir das Spiel doch mal andersrum. Wie wäre es denn gewesen? Wärst du der Entlassung von Tapalovic gekommen? Was wäre denn gewesen, wenn Manuel Neuer nach der WM einfach topfit wieder zum Training gekommen wäre, hätte weiter trainiert, Jan Sommer hätte nicht geholt werden müssen, Neuer hätte weiter gespielt, sein normales Niveau gehalten, ja, und Julian Nagelsmann wäre dann, ja, zähneknirschend hätte er das hingenommen und so unterm Strich war er angreifbar, hat er sich angreifbar gemacht, was Besseres konnte den Bayern vielleicht sogar gar nicht passieren, vielleicht wollten sie diesen Schritt schon deutlich früher gehen und das war jetzt... Ne? Die perfekte Möglichkeit.
Also ich meine, guck mal, ich weiß nicht, wie ihr beide das sieht, aber wenn man versucht, das irgendwo so ein bisschen vernünftig auch alles einzusortieren, ist es ja so, es gab mit Sicherheit Gründe, die schon länger dafür sprachen, dass es ja eine Entscheidung gegen Tapalovic irgendwann geben wird. Ich glaube, es war ja im Punkt eben oder im Zentralen, in der Kernaussage war es ja eben die Zusammenarbeit, vor allem auch mit dem restlichen Teams. Es war internes Ausplaudern. die Zusammenarbeit mit den restlichen Torhütern, das waren ja Punkte, die schon durchaus für so einen Profiverein und vor allem dann auch für einen Verein in dieser Größenordnung ja schon eklatant sind. Ich glaube, das ist klar. Dann zum anderen ist es natürlich auch so, dass die Verletzung von Manuel Neuer, die ja wirklich tragisch ist, den Verein auch sehr, sehr viel Geld kostet. Das heißt, sie waren kurzfristig in der Situation, wo sie einen neuen Torhüter verpflichten mussten, sozusagen auf dem Transfermarkt auch tätig werden. Und das kostet alles verdammt viel Geld. Und trotzdem, so finde ich, hat der FC Bayern in keiner Äußerung und in keiner Minute nach dieser schweren, unglücklichen Verletzung auch den Eindruck gemacht, dass sie Manuel Neuer fallen lassen. Ganz im Gegenteil. Da sind wir uns einig, oder?
Ja. Ja, das auch. Da kann man den Bayern auf jeden Fall in der Hinsicht auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Was Manuel Neuer da glaubt,
dass du dann aber auch auf der anderen Seite einen Torhüter hast, der jetzt 37 Jahre alt ist und man ja bald 38 Jahre alt, sozusagen auch in eine Situation kommst, wo du wirklich über den Tellerrand hinaus gucken musst, weil es gibt ja keine Garantie, dass Manuel Neuer auf Weltklasse-Niveau zurückkommt. Im Sommer, Juni, Juli, August. Das ist ja auch klar. Und ich fand, da war schon der erste Punkt auch in seinen Aussagen, wo er ja auch ein bisschen ja befremdlich darauf reagiert hat, dass er beispielsweise nicht kontaktiert worden ist rund um den Transfer von Jan Sommer. Und da frage ich mich auch schon, was er eigentlich für sich auch beansprucht, weil im Grunde genommen ist er ein sehr, sehr verdienter Spieler für den FC Bayern, der sehr, sehr viel beigetragen hat zu dem ganzen Erfolg. Aber er nimmt sich dann, glaube ich, in dem Moment oder sieht sich dann in dem Moment als größer, als er dann letztendlich auch ist. Und es war ein Privileg für ihn, mit seinem besten Freund und Trauzeugen über Jahre hinweg zu arbeiten. Und ich sage dann, ist es nicht auch Aufgabe? Oder es sind ja immer zwei Parteien mit involviert. Sören sagt, es ist irgendwo ein Stück weit Julian Nagelsmann. Ich glaube aber auch, dass es genauso professionell sein muss von Manuel Neuer und Toni Tapalovic, sich eben auf das neue Trainerteam einzustellen. Und wenn die Chemie einfach nicht vorhanden ist, dann ist es ganz klar, dass der Torwarttrainer dann im Grunde genommen ja ein bisschen mehr in der Bringschuld ist, um sich eben auch dem anzupassen, was der Cheftrainer fordert und gerne will. Und das hat halt anscheinend in der ganzen Zeit nie wirklich übereinstimmend funktioniert.
Ja, mag alles richtig sein. Aber dann würde ich jetzt aber eher weder Neuer noch Nagelsmann vielleicht den Vorwurf machen. Dann würde ich eher sogar dem FC Bayern komplett jetzt, dem Vorstand, wie auch immer, wer da alles im Boot sitzt, den Vorwurf machen. Erstens, warum konnte man so diese Entscheidung nicht schon kurz nach der WM fällen? Warum musste das so kurz und knapp fallen? Hätte man sich nicht schiedlich friedlich an den Tisch setzen können? Hier, Julian möchte gerne neuen Torwarttrainer haben. Wir stellen uns das so und so vor.
Eine Frage stellen?
Ja.
Habe ich nirgendwo in den Medien gelesen und kann vielleicht auch jetzt vollkommen vorbei sein. Aber was ist, wenn Toni Tapalovic ein Grund war, dass Nübel überhaupt gar keine Bereitschaft gezeigt hat, zum FC Bayern zurückzukommen?
Ja, aber du hast ja die Leute weder, der Nübel ist letztendlich erst mehr oder weniger ein bisschen ja rausgekommen, wo er mal im Sportstudio war, wo er über alles gesprochen hat, wo das ja schon alles so in den Startlöchern war für diese Aktion, sage ich jetzt mal.
Und genau zu dem Zeitpunkt wissen wir ja gar nicht, welche Rolle auch Toni Tapalovic beispielsweise gespielt hat. Und vielleicht ist es dann eben auch aufgrund der Vorkommnisse, die dann eben zwischen der Nübel-Seite, Toni Tapalovic, vielleicht bist du dann halt einfach irgendwann mal in der Situation, wo du sagen musst, hey, das ist unser Torwarttrainer, der muss sich allem anpassen. Er ist auch für Alexander Nübel und für alle anderen Torhüter da und eben nicht nur für Manuel Neuer. Und vielleicht war er auch eine der zentralen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass der Transfer dann eben auch nicht geklappt hat beispielsweise.
Ja, du, wir können da jetzt so viel reininterpretieren und uns überlegen, was hätte, wäre, wenn. Also ich bin der Meinung, dass selbst wenn Manuel Neuer fit gewesen wäre, das nicht zum Sommertransfer gekommen wäre, hätte man sich an den Tisch setzen sollen. Man hätte sagen müssen, wir müssen uns am Ende der Saison spätestens trennen. Spätestens dann muss man die Reißleine ziehen. Das war ja schon am Anfang der Saison, wird er schon bekannt gewesen sein. Wird ja Nagelsmann nicht jetzt erst im Laufe der Saison festgestellt haben, dass, oh, das stimmt nicht, die sprechen nicht miteinander, ist schlecht fürs Trainerteam, zieht sein eigenes Ding durch. Das wird ja auch schon letzte Saison der Fall gewesen sein.
Ja, wie gesagt, wir wissen ja alle nicht, was
Deswegen.
wirklich vorgefallen ist. Und ich glaube halt aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass du eine gewisse Harmonie, Homogenität in vor allem auch im Trainerteam hast. Und wie gesagt, wir können ja nur mutmaßen, was letztendlich passiert ist. Und ich glaube halt einfach dann jetzt, ja, irgendwo alles auf eine Seite abzulagern, wäre, glaube ich, falsch, weil es gibt immer zwei Parteien, die dazu beitragen, dass es irgendwann eskaliert. Und ja, von daher ist es tatsächlich wirklich schwierig, auch ja, irgendwo die Wahrheit zu finden, wenn man nicht mittendrin war.
Aber trotzdem finde ich es schön, dass wir hier so auf unterschiedliche Art und Weise hier unsere Sichtweise haben. Ist schon interessant zu hören.
Bei uns herrscht Harmonie pur.
Harmonie pur, genau.
Ja.
So, möchtest du zu dem Thema noch einen Schlusssatz machen?
Ansonsten? Ja, komm bitte, Sir.
Ja, also grundsätzlich, die Sachen sind jetzt durch, man kann es nicht mehr so wirklich aufhalten. Aber ich glaube schon, dass man vielleicht sogar einen Tick weit davon wegkommen muss, den Torwarttrainer mit so reinzunehmen ins Trainerteam, weil der hat einfach eine unglaublich wichtige Bindung zu seinen Torhütern. Ist nochmal so ein eigenes, eine eigene Beziehung für sich. Klar muss man das immer mit dem Cheftrainer abklären, keine Frage, weil Torwart in der heutigen Zeit mit der Erste ist, der das Spiel macht. Aber ich glaube, diese Bindung ist einfach so, so wichtig, Torwart und Torwarttrainer. Und wenn da natürlich Manuel Neuer so eine enge Bindung zu seinem Torwarttrainer hat, ist klar, dass er sich auf die Seite schlägt.
Vielleicht eine Sache haben wir noch für 2 Minuten Platz.
Aber die allerletzte.
Es ist nicht auch jetzt ja, so eine Situation, wo man sagt, okay, du bist ja auch auf bestimmten Positionen im Umbruch, auch beim FC Bayern. Dass eben durch die neue Konkurrenzsituation, die sich dann halt einfach ergeben hat aufgrund der Verletzung und der Verpflichtung von Jan Sommer, dass du dann halt einfach auch dieses öffentliche Theater, was du hättest, wenn du beispielsweise jetzt die Verletzung nicht gehabt hättest, mit Neuer verlängern, ja, nein, wie lange. Und ich glaube halt jetzt einfach die Gegebenheiten ja so sind, dass du wirklich zum Sommer hin dich an einen Tisch setzen musst und sagen, ja, wir müssen eine Lösung finden, die für beide Seiten absolut in Ordnung ist und tragbar ist, auch für die Zukunft. Und im Grunde genommen so der Umbruch vielleicht ja aus unterschiedlichen Gründen ja ein Stück weit einfacher wird für den FC Bayern. Und am Ende des Tages geht es um den Verein FC Bayern München, nicht um eine Person namens Manuel Neuer.
Also ich würde jetzt ganz wirklich jetzt Stand jetzt sagen, der Tischtuch Bayern, Manuel Neuer ist sowas von zerschnitten. Da sind die Wogen auch nicht mehr zu glätten. Also ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass sich spätestens im Sommer beide auf jeden Fall trennen werden.
Aber deswegen sage ich ja, es ist ja so unglaublich schade, weil ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, und das müsste Manuel Neuer ja selbst auch wissen, dass er jetzt in ein Alter kommt, er wird jetzt dann 38 Jahre nach so einer schweren Verletzung. Welchen Markt an Top-Clubs hat er denn überhaupt noch, um aus seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden? Wisst ihr, was ich meine? Und ja, ihm wurde, natürlich ist es ihm nahegegangen und das kann ich auch absolut menschlich nachvollziehen. Aber jetzt dann sich ein Stück weit auch in eine Situation zu bringen, wo der Verein vielleicht auch in der Situation ist, wo er eine Entscheidung treffen muss, die er im Dezember wahrscheinlich im Leben nie getroffen hat oder hätte. Wisst ihr, was ich meine? Sondern, dass ich es einfach nur höchst unglücklich finde, dann ja auf die Art und Weise jetzt wirklich da ja förmlich das Tischtuch zu zerschneiden. Und dann wird Manuel Neuer wahrscheinlich mit 38 eben nicht mehr beim FC Barcelona oder Real Madrid zwischen den Pfosten stehen, sondern ist gezwungen, sich dann irgendwo was zu suchen, wo er halt ja unter seinen eigenen Ansprüchen spielen muss. Und das finde ich halt schade, dass dann nach so langer Zeit und so erfolgreicher Zeit es dann eben auch so zu Ende geht. Finde ich tragisch.
Ja.
Aus Sportlersicht.
Das stimmt, das stimmt. Ja, und ausgerechnet noch tragischer, dann vielleicht passend vielleicht zu der ganzen Situation. Letztes Spiel von Manuel Neuer war Sören. Gegen?
Gegen?
Schalke.
Gegen Schalke.
Schalke.
Gegen Ach so, Schalke. Ja.
Ja, ja. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen runterkommen. Das haben wir uns ja schön ausgetauscht. Der Gewinner des Spieltages, Sören.
Ja, ich fange an. Spieler, der mich echt überrascht hat, jetzt auch in den letzten Wochen so, ist Erik Martel. Kennt ihr den?
Nö. Von Köln.
Richtig, Sechser oder zentraler Mittelfeldspieler. von Köln, laufstärkster Spieler gegen Leipzig. Er hat mich echt beeindruckt jetzt am Wochenende. Vielleicht auch ein Spieler, den wir in Zukunft in der Nationalmannschaft sehen werden.
Okay. Ja, so ein mein Spieler des Spieltages dürfte dich freuen. Begeistert mich eigentlich schon des Öfteren, hat mich schon des Öfteren begeistert. Nur ich habe mich nie wirklich getraut, mich da, was das angeht, ein bisschen zu outen.
Aussprache.
Ja, Aussprache ist auch so eine Sache. Christopher Antiajay, 3 Assists jetzt am Wochenende. Ja, belebendes Element auf der linken Seite mit seinen Sprints. Super Spiel jetzt auch wieder am Wochenende abgeliefert. Mein Gewinner des Spieltages.
Sehr gute Wahl.
Jetzt bin ich dran, oder?
Jetzt darfst du.
Also nachdem ihr ja alle Spieler immer nennt, glaube ich, für mich der Gewinner des Spieltags ist dieses
Die
Mal
Fans.
der FC Augsburg, weil ich habe die Augsburger oft und viel kritisiert und im Sport habe ich eins gelernt, Fairness steht über allem. Deswegen aufgrund des Weges und dann eben auch des Ergebnisses am Freitag ist für mich der FCA Gewinner des Spieltags, mittlerweile 5 Punkte zum Relegationsplatz dazwischen. Langsam formt sich da ein Team zusammen. Ja, ein System wird immer klarer und sichtbarer und deswegen der FCA mein Gewinner des Spieltags. Und damit habt ihr wieder nicht gerechnet, stimmt's?
Das stimmt, das stimmt. Gut, dein Gewinner des Spieltags war der FC Augsburg und weil das mit dem Tippen letzte Woche so gut geklappt hat, machen wir mal direkt weiter, Fabi. Du hast den FCA angesprochen, der gastiert jetzt am kommenden Wochenende in Mainz. Sag mal was.
1-1.
Ein 1:1. Gut, Sören, Gastspiel bei den Bayern.
1-2.
Ein Auswärtssieg in München.
Jawohl.
Okay. Ich nehme mir das Spiel Freiburg gegen den VfB Stuttgart und tippe da, ja, leider oder ja, auf einen 2:1 Heimsieg vom Sportclub. Fabi, letzte Hoffnung, Schalke, Wolfsburg, Freitagabend.
Ja, Freitagabend kann ich da kurz einmal ein bisschen länger ausholen oder ist es zu spät jetzt?
Nein, hau raus.
Für beide Seiten ein unglaublich wichtiges Spiel. Also wenn man sich die Tabelle anschaut, für beide Mannschaften ein Do-or-Die-Spiel, weil die Wolfsburger, sollte das in die Hose gehen, dann können sie gleich mal alles an Europa League-Plätzen abhaken, weil dann wären es sehr wahrscheinlich irgendwas zwischen 6 und 8 Punkten. Gleiche gilt für die Schalker. Ich glaube, wenn du jetzt in dem Heimspiel gegen angeschlagene Wolfsburger keine 3 Punkte holst, dann wird es immer dunkler. Deswegen sage ich, es wird ein unglaublich intensives Kampfspiel mit einem 2-1-Sieg der Schalker.
Oh, da werden sich aber einige Blau-Weiße freuen. So, und weil du gerade so gut in Fahrt bist, Fabi, sehen wir einen Ausrutscher des BVBs an der Weser?
Soll ich weiter? Nein, Spaß beiseite. Ich sage 1-2.
1:2. Okay, 1:2. Auswärtssieg, Serie setzt sich fort. So, ich glaube an den Trainereffekt. Traue Leverkusen keinen Sieg in Hoffenheim zu und tippe auf ein 2:2 zwischen der TSG und Bayer 04 Leverkusen. Sören, Topspiel am Samstagabend. RB gegen Union.
3-1.
3:1 RB. Okay. Und dann haben wir für dich noch die Hertha gegen Gladbach.
3-1.
3:1. Oh, okay. Und dann kommen wir noch zum ganz spannenden Spiel, zum Abschluss des Spieltages. Der erste FC Köln empfängt Eintracht Frankfurt. Und da glaube ich, dass die Frankfurter da auch an ihre Grenzen stoßen werden und der FC Köln zu Hause auch wieder einen Punkt holen wird. Da tippe ich ebenfalls ein 2:2. So, damit sind wir durch. Die Woche steht noch die letzten Pokalspiele an. Da lassen wir uns mal überraschen, ob der Sören dann auch noch gut gelaunt bei der kommenden Folge uns zugeschaltet sein wird. Fabi, dein Tipp?
Für das Pokalspiel.
Ja?
Also da gibt es ja Verlängerungen.
Da gibt es auch Verlängerungen.
Boah, das ist ganz Ding. Also ich sage mal so, ich wünsche mir auf jeden Fall eine Verlängerung. Elfmeterschießen muss nicht sein. Ich glaube aber, dass es dann aufgrund der individuellen Qualität ein leichter Vorteil für die Dortmunder ist. Ich wünsche den Bochumern alles Glück der Welt im Pokal, aber ich glaube, die Dortmunder setzen sich knapp durch.
Ah, okay, gut. Dann belassen wir es mal dabei. Ich sage auch Glück auf VfL. Drücken wir mal die Daumen.
Ja. Und Schalke.
Und Schalke, und Schalke. Ja, war eine super Folge, hat richtig Spaß gemacht heute mit euch. Und ja, schöne Restwoche noch. Wir hören uns dann kommendes Wochenende wieder. Wahrscheinlich dann am Sonntag, so vor dem Super Bowl. Das steht ja dann auch am kommenden Wochenende an. Dann können wir uns da nochmal schön zusammenschalten.
Wird diese Sonderfolge von uns eigentlich auch noch von irgendjemandem autorisiert oder muss ich jetzt einen tagelang Angst haben, dass hier etwas Unangebrachtes veröffentlicht?
FSK 18.
Nein, ich glaube, du kennst den Sören ja jetzt mittlerweile auch nicht erst seit gestern. Ich denke, der wird das ganz gut, gut gemacht haben und vertraue da eigentlich auf den Sören. Und vielleicht schickt er uns die Datei nachher nochmal, dass du da auch nochmal, wie sagt man, nicht querlesen, sondern querhören kannst. Und das dann absegnet, bevor das dann so hohe Wellen schlägt wie beim Interview von Neuer, ne?
Nein, ich lasse mich überraschen und ich sage ja, durch die zweite Sondersendung, die er aufnimmt, ist er unsere nächste Printausgabe der Posterboy.
Der Starschnitt zum Ende dann, ja?
In Lebensgröße.
In Lebensgröße. Na, in diesem Sinne, Lebensgröße, liebe Leute. Macht es gut. Bis dahin.
Schönen Abend.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.